Bevor es losgeht mit der 0. Episode vom Leviathan-Podcast, ganz kurz die Info. Audio-Setup ist noch nicht so ganz unsere Stärke und das werden wir in Zukunft deutlich verbessern. Derzeit war halt das Problem, dass der Abstand von den Mikros nicht ganz austariert war. Heißt also, Jannes war eher im Hintergrund zu hören, während ich relativ gut ins Mikro sprechen konnte. Und das werden wir in Zukunft nochmal stärker ändern, nochmal stärker anpassen. Also, hört euch die Episode an. Ich hoffe, man kann sie sich anhören. Wir haben Sachen nachbereitet. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf jede Art von Feedback und versuchen das für die nächste Folge nochmal etwas besser zu machen. Und nun viel Spaß. Ja, erstmal herzlich willkommen zu diesem kleinen Podcast, den wir jetzt führen. Ich bin Dennis.
Ich bin Jannes.
Wir beide sind in jeglichen Farben und Formen politisch interessiert. Und wie kam man eigentlich zu der Idee, diesen Podcast hier zu machen?
Ich habe dich irgendwann mal angetickert über das Internet, dieses ominöse Web 2.0. Und habe dich gefragt, ob du da mal Bock drauf hättest. Und da kam ja ein unmittelbares Ja.
Ja.
Eine kurze Bedenkzeit von 0,5 Minuten. Ja, jetzt sitzen wir hier.
Ja. Und werden über politische Themen in jeglichen Farben und Formen sprechen. Werden also irgendwie tagesaktuelle oder monatsaktuelle, weil es wahrscheinlich monatlich eine neue Folge geben wird, über politische Themen sprechen. Werden vielleicht zwischendurch auch mal so ein bisschen die Klugscheißer raushängen lassen, weil wir entweder persönliche Erfahrungen haben oder ein bisschen was aus dem Studium noch mit reinbringen können. Weil du bist selber kleiner Politiker.
Ja, also ich bin jetzt nicht klein gewachsen, aber ja, ich bin vielleicht erstmal so zu meiner Person. Leider könnt ihr mich ja nicht sehen, deswegen erzähle ich mal ein bisschen was. Ich bin gerade dabei, meinen Betriebswirt für die Gastronomie zu machen, also das so BWL klassisch, aber halt mit Gastro-Einschlag. Und hobbytechnisch bin ich auch noch Kreisverbandsvorsitzender von der Piratenpartei in Bochum und sitze da auch im Ausschuss für Eigenbetriebe und ja, bin da relativ aktiv.
Ich mache das nur zum Spaß. Nein, ich studiere Sozialwissenschaften und dementsprechend habe ich halt mit dem ganzen Theoriekonzept mehr zu tun als mit der ganzen Praxis. Ich finde es aber immer interessant, wie man das dann praktisch umsetzen kann. Also die ganze Lokalpolitik ist deswegen interessant, weil man direkt was davon merkt, wenn man irgendwie Sachen ansetzen kann. Also wir brauchen irgendwie mehr Geld für den Kindergarten und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass das auch wieder auf struktureller Ebene angegangen werden muss, weil wir haben halt Föderalismus zum Beispiel, ne? Kommune, Land und Bund und solche Geschichten. Und da ist vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht mal ganz hilfreich, wenn wir so ein paar Themen ansprechen. Der Podcast soll Leviathan heißen. Leviathan Podcast, ganz simpel. Wird einfach ganz normal aufgenommen, dann später gestreamt auf der Radio CC und ist auch dann dort erreichbar. Wenn es dann irgendwie Neuigkeiten dazu gibt, findet ihr die dann dort. Warum Leviathan? Wer sich vielleicht ein bisschen aus der Bibel sich ein bisschen damit beschäftigt hat, Leviathan ist ein großes Ungeheuer in der jüdisch-christlichen Mythologie, hat seine Ursprünge schon im Babylonischen und im Kanaanischen, aber soll eigentlich gar nicht so sehr das Thema sein, dass es ein großes Ungeheuer ist in Form einer Schlange oder eines Wals, sondern viel zentraler ist es quasi der Ausdruck von einem Philosophen, englischen, britischen Philosophen, nämlich Thomas Hobbes. Der hat nämlich quasi den Leviathan als Metapher für die Allmacht benutzt. Die Allmacht, die ein Staat hat oder Staat haben kann. Ja, dass er hat irgendwer als Beispiel genannt, so Menschen im Urstadium, wenn da so zwei Äpfel oder ein Apfel am Baum hängt und zwei Leute wollen diesen Apfel haben, dann muss es irgendwie Instanzen geben, die diesen Konflikt, ja, dass beide diesen Apfel haben wollen, regelt. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr altes Verständnis von Menschheit und von menschlichem Verhalten, aber er hat damit durchaus so dem modernen Staat so teilweise einige Argumente geliefert. Also modernen ja, noch nicht mal Rechtsstaat, aber modernen Nationalstaat. Und er hat noch nicht mal gesagt, ob das jetzt unbedingt demokratisch sein muss oder zentralistisch geführt. Also das war jetzt nicht so sein großes Problem. Gut, das dazu, vielleicht kommen wir da später nochmal zurück zu Philosophen, weil ja, ist halt Theoriebildung. Wir kommen aber erstmal zu ein paar aktuellen Themen, beziehungsweise das aktuelle Thema so in den letzten paar Wochen, nämlich die Hamburg-Wahl.
Richtig. Ja, ist vielleicht auch nochmal hier zu unserem Podcast. Also wir versuchen, politische Themen aufzugreifen und die zu diskutieren. Und vielleicht geht es auch mal in so eine philosophische Ecke, wie man gerade raushören konnte. Das ist zwar eher Dennis-Abteilung. Ich bin da mehr so der Realo.
Genau, wir ergänzen uns da. Das sollte funktionieren, ja.
Also ihr merkt, das läuft. Ja, richtig, Hamburg-Wahl. Gerade kürzlich gewählt worden und mit ganz interessanten Ergebnissen. SPD-Haushoch gewonnen. Das war ja sogar leider auch abzusehen.
Ja.
Allerdings relativ geringe Wahlbeteiligung.
Was auch abzusehen war.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so absehbar war. Ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Also, ja, gut. Aber überraschendes Ergebnis der FDP, die sich da wieder gefangen haben. Und auch ein kolossal schlechtes Abschneiden der CDU. Also auf jeden Fall interessante Ergebnisse.
Auf jeden Fall.
Wie erklärst du dir das gute Abschneiden der FDP?
Wahrscheinlich liegt es am neuen Logo und am neuen Aussehen. Sie haben ja vor kurzem irgendwie dieses Revival da gemacht, wo sie dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal hier Riesentamtam mit neuem Logo und wir sind jetzt die Liberalen und alles ganz toll. Weiß ich nicht, dieses Magenta oder was sie da eingebaut haben.
Ja, das ist so ein bisschen Telekom-Magenta.
Ja, ja, genau, genau. Magenta 1, naja. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen an der Publicity lag, die sie gar nicht so schlecht gefahren haben. Zum Beispiel war das, glaube ich, im SZ-Magazin oder ich weiß nicht, wo ganz genau es war, diese drei Engel für Lindner, ja, wo sie halt so mit, ja, wo sie halt einfach drei hübsche Frauen dargestellt haben und dann funktionierte das irgendwie. Ich glaube, dass halt immer noch dieses Hin- und Herpendeln zwischen einigen FDP-Leuten, die zwischendurch mal so ein bisschen zur AfD gucken, auch mal, also auch vielleicht eher eurokritisch sind und eher individualistisch geprägt sind, was ja quasi der Kern des Liberalismus ist, gehe ich mal davon aus, dass da vielleicht so einfach so ein bisschen Pendelbewegung gab. Ja, dass man so ein bisschen überlegt hat, AfD, na, lieber nicht, dann vielleicht nochmal den anderen Leuten eine Chance geben. Warum ausgerechnet der FDP? Aus Mangel an weiteren Alternativen, die es noch so gab.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die FDP hat den Vorteil, die haben den Lindner dazu.
Ja, ja.
Also die haben einfach so ein paar Gesichter an der Spitze, die man kennt, ja, ne, und die dann auch so polarisieren, aber auch dann dabei halt so ein bisschen charismatisch auch sind, dass das tatsächlich die Wähler auch zieht. Ne? Also ich glaube, das ist ein Faktor, der ist da gar nicht so zu unterschätzen. Und ja klar, diese Image-Kampagne,
naja,
weiß ich nicht, also ich persönlich
ich glaub fand nicht,
das jetzt nicht so gelungen, ne?
Sagen. Aber dass sie sich ja überhaupt wieder irgendwie in die Medien haben schmuggeln können, ich meine, das war ja schon beim Dreikönigstreffen so, ja, da haben sie es irgendwie, also dadurch, dass sie immer an Dreikönigstag dieses Dreikönigstreffen haben von der FDP, haben sie halt immer quasi einen Auslöser, wo dann die Medien mal hinkommen und sagen, was gibt's denn von dieser Partei, die nicht mehr im Bundestag sind noch.
Ja, wobei ich dieses Magenta interessant fand.
Hat doch die SPD auch.
Nee, ich hab die Vermutung, dass sie das gemacht haben, weil die wegen der NEOS.
Gut, dann muss man ein bisschen erklären, was die NEOS sind.
Die NEOS sind eine liberale Partei in Österreich und sind auch sehr erfolgreich und haben auch eigentlich Positionen, die ich persönlich jetzt ganz okay finde. Aber die haben halt auch dieses Magenta komplett als Farbe und ist halt, ich glaube, dass sie dann so an dieses Image von denen so ein bisschen, ne, sich dranhängen wollten. Ich glaube, dass der Lindner da auch mal mit denen in Kontakt getreten ist. Ich meine, ich habe mal sowas gelesen. Mhm. Ne, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so ein bisschen dran angelehnt haben. Ist auf jeden Fall ein Faktor. Dieses neue Logo, glaube ich schon, dass dadurch nochmal so ein bisschen Aufbruchsstimmung symbolisiert wurde und dass das auch gewirkt hat tatsächlich.
Ja, ob das immer bei den Wählern dann ankommt, ist immer so die Frage. Aber ich meine, nach Rösler kann ja eigentlich nur noch alles bergauf gehen. Ich meine, das hat Christian Lindner ja richtig gut gemacht. Er hat so lange gewartet, bis die Partei im Erdboden verschwunden war und kann jetzt quasi als der strahlende Held da hervorgehen und sagen, so Freunde, ich kann das, ja. Und ihr könnt das auch gleich sehen. Wartet einen Moment, ich muss mal hier quasi kurz die Partei neu starten. Ich glaube auch, dass er das hinkriegt, weil dafür hat er einfach genügend Charisma. Ist, glaube ich, gut, also nicht von seinen Inhalten her, sondern einfach von seinem Dagegensein und der Art, wie er es umsetzt, kann er, glaube ich, ein sehr, sehr guter Oppositionspolitiker sein und kann halt die Rolle des, in Anführungszeichen, Anführers einer Partei durchaus stemmen. Ja. Ob das jetzt, wie das jetzt speziell in Hamburg aussah mit den drei Mädels da, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es brauchte halt irgendwie ein bisschen was Erfrischendes, nachdem man dann solche Leute wie Brüderle dann mal so mehr oder weniger von der rausgekehlt hatte, in Anführungszeichen.
Ja, die haben sich halt so ein neues, frisches Image gegeben. Mhm. Dann passt das natürlich mit dieser Zeitungskampagne auch ganz gut rein eigentlich. Mhm. Ne? Ob man da jetzt so eine auf sexy machen muss, weiß ich nicht. Ne? Also sehe ich ein bisschen kritisch. Mhm. Ne? Wird bei den feministischen Kreisen wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut angekommen sein.
Ja. Da werden wir auch nochmal im Speziellen drüber sprechen, über Feminismus. Das wird nochmal
ein interessantes Thema. Ja, die Hetze kommt später.
Genau. Das kommt in den Folgen danach. Da gucken wir mal. Ja.
Langsam starten. Also, wir versuchen erst seriös zu wirken und
genau, danach fahren wir das dann gegen die Wand.
Ja. Nee, aber du hast einen Aspekt angesprochen, der ist auch ganz interessant in der Sache. Hm. Also die AfD, die da versucht, sich als liberal zu geben.
Konservativ-liberal, ja, ganz witzig.
Ja, aber die haben einen sehr starken liberalen Flügel.
Ja, haben die.
Mal, ne? Hm. Und dass die es trotzdem geschafft haben, der AfD da die Stimmen nicht zu geben. Deswegen finde ich den Wahlerfolg der FDP auch, ich sag mal, es gibt Schlimmeres.
Ja. Ja,
mir ist lieber, die FDP hat Erfolg, weil
als die AfD.
Die schätze ich nicht als für gefährlich ein.
Die kann man wieder zurückholen. Ja, obwohl man das damals über die CDU auch gesagt hat. Ich hatte damals irgendwie noch die Zeit abonniert und dann stand da drin, ja, die AfD, also hatte sie sich dann gerade gegründet, ja, das ist halt der stark konservative Teil, die jetzt von der CDU halt abweichen und so. Ja, aber da kann Merkel doch, ne, die kann sie doch an alleine wieder zurückziehen. Hat nicht so ganz funktioniert. Diese Behauptung. Solche Prognosen werden ja auch immer gerne gestellt. Aber wie das bei der FDP dann aussieht, werden wir dann sehen bei den nächsten Bundestagswahlen, ob die sich da irgendwie wieder berappeln und ob genug quasi liberale Leute aus der AfD wieder zurück quasi in die etablierteren Parteien zurückwandern.
Das wäre schön, aber man weiß halt nicht, wie sie hier. Da müsste man jetzt wirklich in die Glaskugel gucken. Ne? Die haben wir ja leider alle nicht.
Nee, ist auch vielleicht ganz gut so, weil.
Würde ich wahrscheinlich
sonst auch hätten wir auch dieses. Genau, sonst hätten wir auch keine Themen für den Podcast oder so.
Nein, aber das wird natürlich eine spannende.
Auf jeden Fall,
Geschichte,
ja.
Ne? Vor allen Dingen finde ich die AfD ja dann auch tatsächlich relativ gefährlich.
Ja. Eben weil sie so ein Mischmasch irgendwie aus fast allem ist. Ich sehe da so, Munsch hatte das mal irgendwie bei Anne Will ganz schön dargestellt, so von wegen, sie sind nicht nur eine rechte Partei, sondern sie haben irgendwie alles. Sie haben ein bisschen was von den Grünen, ein bisschen was von den Rechten, ein bisschen was von der CDU und so weiter und so fort und auch von den Liberalen. Und deswegen ist die AfD auch so ein bisschen schwierig, weil sie irgendwie von allen irgendwie was abnehmen kann. Man hat auch gemerkt bei der Wählerwanderung, dass auch sehr viele Leute von den Linken zur AfD abgewandert sind, was natürlich echt überraschend, also für mich persönlich überraschend war.
So überraschend finde ich das gar nicht.
Ja, sozial Schwache und so weiter. Und dann glaubt man.
Das ist auch diese Extremismus-Theorie,
dass
sich das irgendwann wieder trifft.
Ja, ist also genau.
Da ist, glaube ich, sogar was dran.
Mhm, ja. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber reden, später über Extremismus und was das denn alles soll.
War überhaupt nicht geplant, darüber zu sprechen.
Macht nichts.
Extremismus. Ja, komm. Läuft alles aus dem Ruder.
Wir können ja noch ein bisschen über, sagen wir mal, interessante Tendenzen sprechen, die sich aber jetzt nicht nur in der Hamburg-Wahl abgezeichnet haben, sondern auch in der Vergangenheit sowieso, dass die CDU in Großstädten immer mehr verliert. Und was das damit zu tun hat, wie die CDU geführt wird oder nicht geführt wird. Na, sie wird geführt.
Ja, also erstmal haben die ja sowieso sehr starkes Potenzial schon immer in eher so ländlichen Region gehabt.
Klar, da wo...
Das haben die ja auch wahrscheinlich für immer.
Ja, ist auch in Ordnung.
Das
ja.
ist da einfach...
Das Obwohl das auch sehr differenziert teilweise ist, ist ganz witzig, gerade in der CSU sieht man das in Bayern, da sind die Stadträte und so weiter sehr differenziert zu ihrer eigenen Partei. Also jetzt natürlich fahren die trotzdem auf ihre Parteitage und sagen, ja, also gibt es natürlich auch einen stark rechten Flügel und so weiter. Aber man darf tatsächlich CSU, vor allem Stadträte oder Kreisvorsitzende oder wie auch immer da die Bürgermeister, darf man nicht so sehr in einen Topf werfen, weil da gibt es sehr starke. Deswegen, es ist eine Volkspartei, ohne wirklich einen Kern zu haben, außer zwischendurch mal eine Maut zu fordern und Ausländer raus und die sollen bloß hier weg.
Ja, aber das sieht man ja jetzt auch an der Tendenz, ne, was sich in den Großstädten abzeichnet. Ne? Es ist halt eine Volkspartei ohne Volk.
So, ja, so ungefähr. Das, was die SPD eigentlich auch ist, eigentlich. Ja,
ja,
nur sie hat halt
SPD eben, ist dann auch mal so ein Thema für sich, da ja. kann man auch gerne gleich mal drauf kommen. Ja. Aber das wird dann wahrscheinlich eine Brandrede.
Ja. Eine Willy-Brandt-Rede. ja, ich glaube einfach auch, dass dadurch, dass man in einer Großstadt lebt, ja, ich meine, wir leben ja weiter im Ruhrgebiet und ich mag auch die Großstadt persönlich und kriege halt hier relativ viele Lebensstile mit. Das kriegst du auf dem Land halt nicht mit. Und wenn du dann, deswegen hast du auch immer Angst, irgendwie was zu verlieren, wenn du auf dem Land lebst, weil ne, du hast halt irgendwie, ne, das ist Burkhardt und das ist Klaus und so weiter, die kenne ich alle persönlich schon seit zigtausend Jahren und in der Großstadt ist man halt relativ anonym, aber man hat sich halt an unterschiedliche Lebensstile gewöhnt. Ja, da hast du halt den Vietnamesen, der sein Restaurant da betreibt, oder den Türken oder wie auch immer, ja, und da geht man dann vielleicht gerne essen, ja? Ja, so, oder macht doch ein paar Witze mit dem Griechen, ja? Also daran ist man gewöhnt, während dann eben vielleicht eher CDU, CSU Wähler eher daran gewöhnt sind, so ihr heimlich, also ihr trautes Heim, keiner kommt rein.
Wobei man das auch so pauschal ist halt schwierig. Ne? Also wenn ich mir
natürlich
die Lokal-CDU angucke, die ja hier in Bochum traditionell Oppositionsarbeit macht.
Ja, das liegt halt immer noch am roten Ruhrgebiet.
Ja, ist halt alles seit Jahrhunderten gefühlt in der SPD-Hand hier.
Ja.
Aber dann muss ich doch sagen, wenn man bereit ist, denen auch mal zuzuhören, haben die oft recht.
Ja,
also das tut mir
Oppositions- fast weh, das zu sagen. Aber Oppositionspartei ist ja auch in Anführungszeichen ein einfacher Job, ja, finde ich persönlich. Ja. Also ich glaube, da kannst du halt immer vernünftige Sachen machen und wenn du dann selber oben bist, wird es halt schwierig.
Die haben aber tatsächlich, was so wirtschaftliche Sachen angeht und so, haben die ja durchaus mal Ansätze, wo ich sage, da könnte jetzt die rot-grüne Regierung
sich mal eine Scheibe von abschneiden.
Vielleicht doch mal zuhören und nicht alles pauschal ablehnen. Das ist dann eigentlich, manchmal ist das sogar echt schade. Ne? Das ist aber ein Grundproblem, was wir in der Parteienpolitik überhaupt haben, finde ich, dass man, dass es nicht darauf angelegt ist, dass man irgendwie miteinander arbeitet, sondern
gegeneinander sich abgrenzt.
Und es ist wichtig, wer das eingebracht hat und wenn es die andere Partei eingebracht hat, dann wird es abgelehnt und dann selber nochmal eingebracht.
Genau, gab es ja im Landtag mit den Piraten. Ja, also ja,
das passiert in anderen Parteien.
Ja, ja, natürlich, klar, logisch. Ja,
sobald das irgendwie dem nicht in den Kram passt, dann ist das schlecht.
Aber unser Vorschlag, der genau dasselbe beinhält wie der andere Vorschlag, ist natürlich.
Ja, es gibt halt durchaus Sachen, die sind dann halt aber ärgerlich. Ne? Bei uns
im aber zeitintensiv auch. Ne?
Ja, aber du merkst dann, dass es dann auf die Inhalte irgendwie gar nicht mehr ankommt, sondern es ist einfach nur noch das Parteibuch, was zählt. Ne? Wir hatten das jetzt gerade im Rat, dass die Linke einen Antrag eingebracht hat zu RatsTV, dass da so ein Streaming gemacht wird und wir haben die Piraten selber haben noch einen Änderungsantrag, ne, das noch mal ein bisschen erweitert. Wir haben das wohl knallhart abgelehnt. Ne? Natürlich mit der mit den Wahlversprechen vorher, man will ja hier Transparenz schaffen und die Bürger mit einbeziehen und so, und dann hat man jetzt natürlich in den Hintern getreten. Ne? Jetzt halt die Frage, ob sie es dann hinterher nochmal selber einbringen könnte, ja passieren. Ne?
Ja.
Ja, es sind dann so Sachen, wo ich mir denke, was soll das? Ne? Dann könnte man lieber inhaltlich einfach auch mal zusammenarbeiten. Ne?
Ja, ja.
Und vielleicht auch mal zu seinen Versprechungen stehen, aber das macht die SPD generell nicht so gerne.
Ja, das ist...
So, jetzt haben wir aber den roten Faden verloren.
Ja, wir waren jetzt also bei CDU und Großstädte.
Genau, richtig. Ja, die CDU. durch die Bundespolitik, die ja so treiben, machen die einfach Politik an den Bürgern vorbei, finde ich.
Oder auch schon wieder mit, also nach Umfrage, Politik nach Umfrage in vielerlei Hinsicht auch.
Ja, also aber den modernen Großstädter?
Ja, nee, der will halt nichts weich, genau, der will auch nichts Weichgespültes mehr haben, glaube ich.
Der, also ich kann man das so pauschal sagen, kann, aber ich glaube so im Trend,
ja,
ist es eher so, dass die dann zu so einer grünen Konservativen.
Auf jeden Fall. Ja. Öko ist quasi Mainstream inzwischen, das ist irgendwo klar. Ja. Alle, also wenn sie denn das Geld haben, dann gerne Bioprodukte. dass Umwelt geschützt werden muss, ja, aber dann nicht in meinem Vorgarten so ungefähr. Also das passiert ja dann auch nochmal gerne. Aber ja, so grün-konservativ ist so inzwischen so
auf
die Richtung.
Fall drin, ne?
Ja. Ich meine, seit der, also schon kurz schon davor, aber quasi seit der großen Atomkraftbewegung jetzt zu Fukushima konnte man das ganz stark sehen, dass das jetzt im Mainstream angekommen ist.
Aber ich glaube, deswegen halte ich auch eine schwarz-grüne Regierung zukünftig für nicht ganz unwahrscheinlich. Das wird ja für die CDU auch viele Vorteile mitbringen, dieses Greenwashing.
Ja. Wortwörtlich. Obwohl das ja teilweise die Grünen selber auch betreiben, sich selber grün anzumalen. Aber ja, sicher, klar. Das Problem ist, ich glaube sogar, dass die Grünen das machen würden, weil sie, also alle wollen irgendwie in die Mitte, ja, auch SPD und so weiter, alle wollen die neue Mitte haben, weil das sind die Leute, die noch wählen gehen. Alle anderen haben es aufgegeben. Und das sind meistens ja Leute, die Angst um die Zukunft haben, also ja tatsächlich auch eher tendenziell konservativer sind. Sie haben ja auch größtenteils Gründe dafür, Angst vor der Zukunft zu haben, weil alles so wahnsinnig unsicher ist. Finanzkrise 2008 und so weiter und die ganzen Geschichten davor.
Also selbstverständlich.
Ja, also und da kann ich dann auch verstehen, dass dann die Grünen sagen, ja, so direkte Demokratie, alles ja schön und gut und so und diese revolutionistischen Ideen, die wir früher mal hatten, alles ganz toll. Aber wir brauchen dann halt unsere Marktlücke an Wählern, die wir abgreifen können. Und dass die vielleicht eher aus CDU-Bereichen dann abzugreifen sind. Ja, Leute, die jetzt nicht total verblendet sind und eher so AfDler sind oder der harte rechte Kern der CDU, sondern wirklich die da so ein bisschen liberaler vielleicht rangehen. Ich glaube, dass auch die Grünen das Potenzial haben, der FDP einige Leute zu stibitzen, wenn sie das nicht schon über die letzten paar Jahrzehnte gemacht haben.
Sie positionieren sich ja als liberale Kraft auch selber. Ich glaube, das wurde in der Vergangenheit auch öfter mal geäußert. Dass sie dieses Ideal der Freiheit anstreben.
Ja, stimmt, genau.
Gleichzeitig zur Verbotspartei erklärt wurden.
Ja.
Das ist halt mit den Grünen so ein bisschen schwierig.
Mhm. Aber die kommen halt trotzdem tatsächlich besser bei den Großstädtern an. Ja? Was sie irgendwie, Volker Pispers hatte mal irgendwie formuliert, grün wählen, aber es soll sich nichts verändern. Ja, also man hat ein gutes Gewissen so von wegen, wenn ich die Grünen wähle, tue ich was für die Umwelt. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, E10 tanken oder Bioprodukte kaufen, die dann trotzdem in der Massentierhaltung geendet sind. Ja, also ich glaube, dass das in eine ähnliche Form geht. Also Greenwashing auch bei Wählerstimmen in der Form.
Ja, ich will jetzt die Grünen auch nicht komplett verurteilen. Ne?
Also nein, weil es ist ja, das ist ja auch, es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Tendenzen, ob es jetzt auch auf kommunaler Ebene ist, auf Landtagsebene und so weiter. Die Bundesgrünen haben aber in der Vergangenheit jetzt nicht wirklich gezeigt, dass sie jetzt vielleicht bis auf Ströbele.
Ströbele
ist, ja, das ist halt immer so.
Ströbele ist ja der Gysi.
Ja, das ist. Er scheint wohl auch ein bisschen verwirrt zu sein, wie ich da von einigen hörte, die ihn mal persönlich getroffen hatten, aber gut.
Verwirrt, aber genial. Ja, das sind so Ausnahmepolitiker. Ne?
Ja, das stimmt, ja.
Genauso wie hier, wie heißt der denn nochmal, von der FDP. Ach, liegt mir auf der Zunge, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich meine die Juristin.
Juristin?
Die auch sehr stark gegen den Überwachungsskandal angegangen ist.
Ah, ja. Unsere ehemalige Justizministerin, meinst du?
Ja, genau. Aber meinst du, der Name fällt mir jetzt gerade ein? Boah, ist das peinlich. Mikrofon geht auf. Ja, liebe Zuhörer, so ist das, wenn man alt wird.
Und ich
komm, das Jahr 30.
Um Gottes Willen.
Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Schon im Juli. Ja.
Ja.
uralt. Ich hoffe, die Zuhörer haben der geneigte Zuhörer hat ein bisschen Mitleid. Ja, ist ja auch egal, wir kommen später nochmal drauf zurück, wenn mir der Name eingefallen ist.
Altersgerechtes Podcasten. Wie heißt der denn? Hier, nicht Schnabel, sondern hier Blablabla Berger.
Schnarrenberger.
Schnarrenberger, genau.
Die gute Frau Schnarrenberger, die ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingspolitikerinnen, muss
ich
sagen.
Ich weiß nicht, ob sie das so ernst gemeint hatte damals mit also ich meine, Maas hatte ja auch erst gesagt, er ist dagegen, also ist ja auch Justizminister derzeitiger und er hat ja auch gesagt, ja, also VDS will er nicht haben und jetzt ist er so ein bisschen wieder weichgespült worden. Ich weiß nicht, wie das bei der Schnarrenberger war.
Die war nicht so weichgespült, die waren so...
Die waren noch so bürgerliberal. Ich sag mal, so ein Besen.
Ja, die konnte sich so festbeißen und dann mal Gas gegeben. Das wollte ich wirklich nicht vergessen. Ja. Muss ich wirklich echt sagen. Ja. Das wäre so mein Traumkader. Ne? So sie, den Gysi und den Ströbeler an der Spitze würde ich sofort wählen.
Und den Lindner in der Opposition. Den Ströbeler, wen könnte man denn noch da nehmen? Naja, na gut, okay, ja, lassen wir das mal. So genau. Ansonsten ist halt verwunderlich, dass tatsächlich unser werter, unser Weichspül-Bürgermeister aus Hamburg da auch in Anführungszeichen wieder Erfolge gefeiert hat. Aber da sieht man halt auch wieder, dass so diese Merkel-Tendenz halt auch nicht schlecht zieht. Ja? Weil alle Angst haben, dass irgendwie sich was verändert.
Im Prinzip die männliche Merkel.
Ja. Oh, ich bin ganz lieb.
Oh, aber ist sogar erfolgreich damit, ne?
Ja, schlimm. Ich meine, aber man kann es ja auch verstehen, weil jeder, der irgendwie aneckt, wir haben das bei der Kanzlerkandidatur von Per Steinbrück gesehen, ja.
Ja, also da haben sie auch. Steinbrück ist aber auch schwer unsympathisch.
Ja, keine Frage. Aber er hat zumindest in der Vergangenheit öfters mal gesagt, was er meint. Also damit oft auch öfters mal gegen eine. Ja, das muss man ja nicht teilen. Genau, ja. Gerade als Kanzlerkandidat hätte man das dann eher lassen sollen. Aber das ist so ein bisschen. Ja, er war nicht besonders geschickt. Der Lindner war etwas geschickter.
Das Problem von Steinbrück ist, selbst wenn er inhaltlich recht gehabt hätte, der hat einfach so ein Anti-Charisma, sag ich mal.
Ja.
Du siehst den und findest ihn unsympathisch und dann findest du automatisch kacke, was er sagt. Ist egal, ob er recht hat.
Das stimmt wohl, ja.
Das ist leider so. Ne? Es gibt so Menschen, die haben einfach diese Ausstrahlung nicht. Mhm. Und da hat die SPD einfach wirklich einen Falschen an der Spitze gesetzt.
Ja, ne? Die hat auch keinen, der irgendwie charismatisch ist. Ja? Also der Gabriel nicht, ja, der dann eher die Leute als hysterisch, also der eher die deutsche Bevölkerung als hysterisch und so weiter bezeichnet.
Gabriel ist für mich
reich und hysterisch.
Personifizierung der Korruption.
Vollgefressen wie der Monopoly-Mann. Ja, ja.
Also das ist einer, dem vertraue ich nicht 2 Zentimeter. Nee, wirklich. Also, naja, gut. Aber das ist meine persönliche Meinung, liebe Zuhörer. Ich gebe hier nicht die Meinung meiner Partei wieder, aber das ist meine persönliche.
Das ist ja ein privater Podcast, ja. Ansonsten, ja, aber da gibt es halt auch, in der SPD gibt es halt auch keinen, der da irgendwie großartig auf den Tisch haut und dann mal jetzt sagt, so, jetzt geht das mal los. Sondern alle drücken sich so ein bisschen rum. Lafontaine ist ja Jahre weg. Gut begründet, meiner Meinung nach, auch, dass er da weg war und macht da im Saarland vielleicht ein bisschen was.
Ja, gut, der ist aber auch an der Linken, ne?
Ja, inzwischen, ja, klar, aber war halt vorher in der SPD. Der linke Flügel ist meiner Meinung nach seit Schröder komplett weggebrochen irgendwie in der SPD und somit hat das mit quasi Sozialdemokratie meiner Meinung nach nichts zu tun, weil ich glaube, in der Sozialdemokratie braucht es halt auch. Die SPD ist stockkonservativ inzwischen geworden. Natürlich gibt es so im Juso-Bereich immer mal wieder aufstrebendere Tendenzen. Die Jugendorganisationen sind sowieso meistens ein bisschen radikaler, was ja auch in Ordnung ist. Aber die haben halt nicht so viel Einfluss, wie jetzt die einzelnen Flügel in der Vergangenheit mal hatten. Und der linke Flügel ist halt weg.
Ja, man muss ja auch mal sehen, seit dieser Zeit, wo Lafontaine rausgetreten ist und dann Schröder ja an der Macht war, haben die einfach auch wahnsinnig große Probleme geschaffen.
Ja, sicher.
Also die haben einen Mindestlohnsektor gegründet. Mhm.
Ne? Renten privatisiert, halt.
Richtig, genau.
Ja, also
die Auswirkungen merken wir jetzt mit einer immer höher werdenden Altersarmut, ne? Wo die Leute nicht genug Rente zusammenkriegen und dann von der Grundsicherung leben. Das hat Rot-Grün zu verdanken, da muss man einfach mal sehen. Ne? das ist unerfreulich. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn der Kanzler, der damals dann an der Macht war, jetzt für Gazprom tätig ist.
Also ganz ehrlich, das wundert mich in keinster Form, ja, dass auch damals, wie hieß er denn noch, unser damaliger Entwicklungsminister, dann mal erstmal mit dem Teppich natürlich von Afghanistan nach Deutschland geflogen ist mit der Bundeswehr und dass er danach dann in die Waffenindustrie gegangen ist. Große Überraschung, ja, oder Pofalla, ja. Ich gehe jetzt mal zur Bahn. Überraschung.
Aber ich habe mich heute gefragt, jetzt mal, wenn, stell dir mal vor, du bist in der Situation, du bist jetzt Minister für irgendwas Wirtschafts.
Ja, ja.
Ne? So, und deine Amtszeit ist jetzt bald vorbei. Ne? Du hast noch Sachen zu entscheiden und jetzt macht dir ein Unternehmen so ein Angebot. Ne? So, du kriegst da Posten XY mit ein paar Millionen Euro. Und du hast dann, bist dann der Netzwerker da.
Genau. Hast halt, genau.
Und ja, dafür kommst du denen bei einer Entscheidung so ein bisschen entgegen. Verlässt es du?
Nö.
Nein. Ich finde das so schwierig. Also ich denke mir.
Also kommt drauf an, kommt auf die Firma an natürlich, ja. Aber nö. Weil ich, also ich glaube. Das ist auch nicht zielführend, weil ich glaube, dass du dir selber den Ast absägst, auf dem du sitzt. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, du wirst halt mit Geld zubombardiert von mir aus, dann nehmen wir als Beispiel RWE oder irgendeine andere, ja, von mir aus die Waffenindustrie. Ja. So, dann bist du davon zugebombt, aber du bringst ja nichts voran. Also, wenn du ein Politiker bist, der irgendwie noch gewisse Ideale hat, die noch übrig geblieben sind nach so einer kompletten Bereinigung des Gewissens, nachdem man dann mal die Realität von Parteipolitik mitbekommen hat und so weiter und wie man sich dann dazu verhalten hat. Wenn du da noch Ideale übrig hast, ja, so ein Ströbele oder so ein Gysi vielleicht noch, ja, wenn du da noch Ideale übrig hast, dann gehst du nicht danach in eine Industrie, die dir nicht zusagt. Ja, also ich meine.
Es kann ja auch durchaus sein, dass der Bereich dir dann auch durchaus zusagt.
Also sagen wir mal so, wenn die Telekom mir ein Angebot machen würde, ja, so Netzpolitik oder sowas, das würde mich ja interessieren, da würde ich aber nicht nur Lobbyist sein wollen, so von wegen in deren Interesse, sondern lieber eine beratende Tätigkeit ausführen. Ja, weil ich halt Politiker, also Politiker wäre mit einer gewissen Erfahrung aus der Netzpolitik heraus, und würde dann, glaube ich, der Telekom eher zusagen, hören Sie mal zu, Sie schaden damit sich selbst, wenn wir Netzneutralität eindämmen und so weiter und so fort, dann haben Sie später Probleme.
Ja gut, aber dafür würden die mich ja nicht bezahlen.
Das ist richtig. Ja, das wäre halt so ein bisschen das Problem. Wenn es ein Bereich wäre, der mich interessieren würde, hätte man meistens dann natürlich auch Tendenz, also Telekom ist wirklich dann wieder ein sehr negatives Beispiel. Und die, die dann einen bezahlen würden, wohinter man auch man vielleicht ideologisch stecken würde, Beispiel, Fernopoli zum Beispiel, ist eine kleine, ist quasi ein eBay aufgebaut als Genossenschaft, Online-Shop zum Verkaufen und Kaufen und ganz nett, ja. So, da würde ich ja hinterstehen, ja, zwischen so einem Fair Financing, Fair Economy, so ungefähr. Da würde ich dann hinterstehen, aber die haben nicht genug Kohle, um mich zu bezahlen. Das ist dann das nächste Problem, ja. Die Interessen, die meistens dann untergehen, die aber wichtig sind, haben aber nicht die Mittel dazu, durchgesetzt zu werden. Und da wäre es dann halt schwierig. Ja? Also,
ich
glaube trotzdem nicht, dass ich das machen würde.
Mit so unmoralischen Angeboten, dass viele Politiker da echt einknicken.
Ja, weil sie vielleicht oft genug ihre moralischen Überzeugungen haben wegstecken müssen.
Ja.
Ja? Also das liegt auch so ein bisschen an der Institution von Parteien. Ja? Da wird halt Individualisierung wegrationalisiert, so größtenteils. Ja? Da zählt halt die eigene Überzeugung. Nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber weniger, weil du hast halt diesen Parteidruck, ja, wenn du dann nicht mit anderen stimmst, was seine Vorteile hat, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass das strukturell auch ein sinnvolles Ding ist, wenn sich eine Partei auf eine bestimmte Linie einschießt, zum Beispiel, wir liefern jetzt Waffen in die Ukraine, ja, das macht dann halt die CDU, so, und es gibt aber ein paar Leute in der CDU, die dagegen sind, ja, dann hast du als Partei oder Parteivorsitzende keine kalkulierbare Möglichkeit, damit umzugehen. Ja? Deswegen war die Sterbehilfe-Geschichte ja so interessant, weil das kein Thema war, wo es politische Lager gab, die jetzt komplett dem entgegen saßen. Natürlich gab es Tendenzen, dass die CDU eher dagegen war und eher liberalere, wenn nicht sozialistischere Kräfte eher dafür, in welcher Form auch immer. Aber trotzdem war da jeder nur in Anführungszeichen seinem Gewissen verpflichtet. Das steht auch so im Grundgesetz, aber es ist nicht gesagt, dass es eben keine Verpflichtungen gibt, der Partei auch zuzuhören.
Ich finde, das ist immer so eine Sache der Absprache. Ne? Also wir machen das bei uns in einer Koalition, in der Bezirksvertretung so, muss ich vielleicht kurz für die Zuhörer erklären. Ich sitze in der Bezirksvertretung Mitte in Bochum als einziger Pirat und hatte das große Glück, in die Regierungskoalition von Rot-Grün aufgenommen zu werden. Bin also mit den Grünen in der grünen offenen Fraktion und dies ein Teil der Koalition mit der SPD auch. Mhm. Ja, muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu böse werde, wenn ich jetzt hier. Nein, aber es ist in der Zusammenarbeit klappt das tatsächlich gut. Ne? Ja gut, in der Bezirksvertretung hast du auch realpolitische Themen. Ne? Dann geht es halt wirklich darum, um Baustellen und Sachen, die das Stadtbild tatsächlich betreffen. Ne? Mhm. Wir hatten ja zum Beispiel auch anberaumt.
Ja, anberaumt.
Ja, dass diese Pfandringe in Bochum kommen. Mhm. Ne?
Ja, kannst du ja ganz kurz erklären, Pfandringe.
Pfandringe sind so Ringe, die um Mülleimer angebracht werden, wo man Pfand reinstellen kann, dass die Menschen, die darauf angewiesen sind, Pfand zu sammeln, nicht mehr in Mülleimern rumwühlen müssen.
Wir kommen ja von Höchstchen auf Stückchen, das ist ja unfassbar. Aber gut, ja.
Ja, das eigentliche, worauf ich hinaus wollte, ist, also in der Zusammenarbeit in der Koalition läuft das halt so, dass wir uns natürlich die Themen vorher uns damit auseinandersetzen, jeder für sich, und dann natürlich auch irgendwie eine Position dazu entwickeln und uns vorher vor den Sitzungen zusammensetzen und schauen, wie wir abstimmen. Und wenn wir uns wirklich nicht einig werden, dann geben wir das zur Abstimmung frei. Mhm. Ja, und dann kann jeder stimmen, wie er möchte. Ja.
Das ist ja auch ein Angebot.
Das ist so eine Fairness gegenüber den anderen, dass man sagt, ne, ich stehe dazu so und so. Ja. Ne? Und da möchte ich dann so abstimmen. Aber ich würde niemals einen kompletten Fraktionszwang mitmachen, stimmen darf, wie ich möchte.
Kannst du ja so oder so. Ja. Also es ist ja jetzt im Bund ist es auf jeden Fall vom Gesetz gedeckt. Ja? Du darfst stimmen, wie du möchtest, aber dann bist du halt nächstes Mal nicht mehr auf der Liste, dass du dann mal im Bundestag. Deswegen hat Ströbele halt den Vorteil zum Beispiel, dass er direkt kandidiert und dementsprechend ins Parlament kommt. Der stimmt ja so oft gegen seine eigene Partei, das ist ja unfassbar. Ja. Ja, also deswegen war das auch zum Beispiel so wichtig bei Ramelow, aber ist natürlich auch schon eine Zeit her, Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Thüringen war es, genau. Thüringen mal. Und da ging es dann halt um Ramelow und es musste jede Stimme passen, dass Ramelow da durch als Ministerpräsident.
Ja, da gab's dann auf jede Stimme an, ne?
Ja, und die sind ja teilweise dann zwei Tage vorher angereist oder einen Tag vorher angereist, haben sich ein Hotelzimmer genommen und so weiter, damit wirklich jeder pünktlich dahin kommt, wurde jeder angerufen. Also ein wahnsinniger Stress muss da wohl ausgeartet sein. Und dass so eine quasi. Dass die Parteimitglieder auf der einen Seite vertrauen können, dass das kommt, was sie sich vorgenommen haben, und dass natürlich auch die Wähler darauf bauen können, dass das kommt, was sie gewählt haben. Obwohl ich glaube, dass viele Wähler da sich noch nicht mal so sicher drüber sind, also nicht das unbedingt erwarten, dass das wirklich umgesetzt wird, was sie denn da haben wollen. Ne? Stichwort Grüne, ja, so von wegen, ich möchte gerne ein bisschen, es sollte sich nichts verändern, aber ein gutes Gewissen möchte ich haben. Naja, gut. Also, Hamburg-Wahl, sehr interessant, ist wieder mal Ausdruck von, grundsätzlichen Problemen innerhalb von Parteien, diesmal zum Vorteil der SPD, aber grundsätzliche Tendenz ist halt wieder, Wahlbeteiligung sinkt, wahrscheinlich auch von vielen Anhängern der CDU, die dann gesagt haben, hat er sowieso keinen Zweck. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass diese so von wegen, die SPD wird sowieso schon hochgehalten, ach, das war schon immer rotes Lager und so.
Ich finde in dem Zusammenhang ja auch skurril, dass dann gefordert wird, wir wollen die Wahlbeteiligung erhöhen, mal lasst uns die Wahllokale länger aufhalten.
Ja, das ist eine super Idee. Ja. Also bis 24 Uhr shoppen oder wählen.
Ja. Also ich glaube, das reißt wirklich keinen Wähler vom Hocker. Ja, da sollte man sich mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht doch an der eigenen Politik liegt, dass keiner mehr wählen gehen will. Das finde ich total skurril, solche Forderungen. Mhm.
Aber, Aber wir können Glück
vielleicht haben. Auch die ich sag mal, böse Betriebsblindheit, ne?
Ja, natürlich, klar. Also die herrscht aber fast in jedem Bereich vor. Ne? Deswegen ist auch eine Technokratie keine sinnvolle Alternative zur repräsentativen Demokratie. Weil du hast dann halt die ganzen Fachidioten, ja, aber die sind nicht interdisziplinär in irgendeiner Weise geschult. Politiker sollten es im besten Falle sein. Also ich höre das ganz oft, dass dann gesagt wird, Moment mal, die ist Familienministerin, hat die denn Kinder? Oder hat die Familie? Oder wie auch immer. Das war ja bei Schröder, bei Familienministerin Schröder war das ja so ein Riesending. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite natürlich Vorteile hat, wenn man selber Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Aber es geht halt auch darum, ob man da selber einen Kontext zu hat. Wir haben jetzt halt ein starkes Negativbeispiel im Bereich EU mit unseren Kommissar für Digitales, Oettinger. Ja? Also da braucht man ja nichts zu sagen. Um Gottes Willen, wie konnte dieser Mann?
Ich glaube, der Ausstoß.
Ja, genau. Ja. Lasst ihn nicht weder Englisch noch Deutsch reden. Lasst ihn einfach nicht reden.
Lasst ihn einfach nicht reden.
Aber und nichts tun.
Am besten. Sieht noch niemals gut aus.
Ja, also.
Ich glaube, Oettinger ist so der typische Fall für, der wurde weggelobt.
Ja. So wie die Koch-Merin damals von der FDP. Die haben sie ja dann auch erstmal schön in die EU geschoben. Die war dann halt nur nie da. Das ist irgendwann mal aufgefallen. Hat ja Zapp war das nicht. Ich glaube, Panorama ein Riesending drüber gemacht. Gut. Ansonsten hat mich halt noch gewundert, dass, also so wie ich das jetzt gelesen hatte, dass die SPD wohl für Olympia in Hamburg ist. Also sich 2024 wollen die sich dafür bewerben und solche Geschichten. Berlin ja auch. Ganz schlimm. Finde ich persönlich, weil solche Großereignisse, warum? Also wofür? Ich bin sowieso kein Freund vom Sport. Vielleicht liegt es daran, dass meine Faszination für sportliche Ereignisse einfach so auf einem absolut unter Nullpunkt ist. Und dass das Risiko ist auch viel zu hoch, was damit passiert. Ich meine, wir haben das in Großbritannien erlebt, obwohl das da ja noch ging. Aber Katar, jetzt WM und solche Geschichten, das ist halt mir einfach alles zu wichtig. Ja, das Sochi, ja. Sommerurlaubsausflugort in Hamburg.
Ja, man muss halt sehen, also es ist ja schon
München genauso.
Also mal vom Sport ab, ich bin ja auch überhaupt kein Sportfan, ist es ja ein wirtschaftlicher Faktor.
Ja, natürlich.
Also,
ein Publicity-Faktor, so, ja, kommen Sie doch vorbei.
Hotellerie und Gastronomie und so profitiert davon ja schon arg. Ich weiß nicht, ob es dann insgesamt für den Staat nicht dann doch eher ein Minusgeschäft ist.
Denke ich einfach. Doch. Kommt auf die Verträge an. Und ja, wer guckt sich die Verträge da genau an? Für Tollkollekt. Also,
ich bräuchte das jetzt auch nicht, aber ich muss sagen, diese Sportevents und so, es ist von mir persönlich jetzt kein leidenschaftliches Thema. Ne? Aber
ja,
ich weiß nicht, ob sowas sein muss.
Genau, also ich gehe einfach davon aus, dass das Risiko einfach zu hoch ist, weil das einfach keiner überblickt. Diese ganzen Verträge, diese ganze, das Risiko ist meiner Meinung nach einfach zu hoch, dass man dafür unnötig Geld ausgibt, anstatt einfach wirklich an nötigen Stellen innerhalb der Lokalpolitik irgendwie anzusetzen oder Landespolitik von uns.
Ja, wobei die in Hamburg da ja auch ganz gerne mal ein bisschen Geld verbrennen, habe ich gehört.
Ja, also hier so Elbphilharmonie, da sind die ganz gut drauf. Sinn, ne? Ja, also. Ja,
wenn man dann noch ein paar Stadien bauen muss, dann.
Ja, ist blöd.
Ja, vielleicht sollten sie es doch lieber für 2030.
Ich bin eigentlich dafür. Aber warum bauen sie denn die Elbphilharmonie nicht fertig? Für Olympia. Ja, einfach mal konstruktive Vorschläge an die Politik. Ja. Oder sie reißt das Ding einfach endlich ab. Ja,
ich mag den einen oder anderen, das ja weiterleiten.
Ja, genau. Bitte an die jeweiligen Stellen. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Hamburg-Wahl. Oder hast du da noch was zu?
Nee, ich glaube, mit Hamburg sind wir durch.
Gut, ging natürlich jetzt sehr weit hinaus. Aber gut, wir gehen mal zu unserem werten Herrn Lindner.
Genau.
Haben wir ja schon angesprochen, öfters mal, aus dem Grund, dass er jetzt halt auch Thema ist. Er hatte nämlich einen kleinen Ausraster. Sehr interessant. Also was heißt Ausraster? Ist natürlich wieder hochgehypt worden. Ja. Wutrede wurde es dann auch noch betitelt. Was auch immer. Lindner war im Landtag und es hatte dann da seinen Vortrag, seine Rede gehalten und so weiter. Und dann meinte er, über Gründungen sprechen zu müssen, dass man noch Gründungen fördern sollte. Also Unternehmensgründung natürlich. Und dann hatte wohl jemand von der SPD dann reingeschrien, ja, da kennen Sie sich ja mit aus. Und dann fiel Lindner für eine Sekunde alles aus dem Gesicht und danach wetterte er los.
Ja, da ist er ein bisschen wütend.
Also fantastisch, also wirklich wieder so ein absolutes Goldstück von oppositionelle Arbeit, also zumindest Redearbeit, jetzt nicht inhaltlicher. War ganz schön.
Ja, rhetorisch ist er gut, Herr Lindner.
Auf jeden Fall. Ja. Also er hat, wo das Problem lag, warum das so ein Riesending war. Lindner hat früher in der New Economy Zeit, hat er glaube ich selber gesagt, während dieser Rede, hat er selber ein Unternehmen gegründet und hat das mehr oder weniger an die Wand gefahren oder beziehungsweise ist nicht besonders erfolgreich gewesen, dieser Vorschlag. So. Und deswegen auch der Kommentar von diesem SPD-Abgeordneten, der dann gesagt hat, ja, Sie kennen sich ja damit aus, ja, dass das nicht glückt. Ja. Und interessant war, dass wohl Frau Kraft, unsere Ministerpräsidentin in NRW, dann mal vorher in vorigen Reden immer angesprochen hatte, ja, man sollte die Gründerszene mehr unterstützen, die Unternehmensgründerszene, und auch Leuten nicht so sehr nachtragen, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, in Anführungszeichen, also wenn eine Unternehmensgründung nicht so erfolgreich gelaufen ist. Heißt also, genau das, was Lindner passiert ist, hatte Frau Kraft bereits angesprochen und gesagt, das sollte jetzt nicht so ein Riesenproblem sein. Wir sollen da ja jetzt nicht so ein Riesenbrimborium drum machen, dass dieser Typ da gefailt ist, was Unternehmensgründung angeht. Und da hat halt Lindner ordentlich losgewettert. der Nachsatz nach seinem Ausraster war dann, das hat Spaß gemacht. Das war sehr passend. Er hat also ein paar Sachen angesprochen, über die wir jetzt mal reden wollen, und zwar die Kultur des Scheiterns. Ja, also, dass man, egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Studium ist, ob das jetzt eben bei Unternehmensgründung ist oder grundsätzlich, wenn man keinen sauberen Lebenslauf hat, dass das schon als Negativaspekt oft bewertet wird, so von wegen, was, du hast drei Ausbildungen hinter dir, wusstest du denn nicht, was du machen möchtest?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist.
Das ist eben also, die Frage, ja, also zumindest dieser SPD-Politiker meinte, das wäre etwas Negatives.
Ja, es gibt bestimmt durchaus Menschen, die das als negativ auffassen. Aber ich glaube, dass das dann auch Leute sind, die selber solche Erfahrungen nicht gemacht haben. Hm. Und auch nicht wissen, was sich daraus ergibt. Ne? Also ich muss Ihnen dem Lindner da zustimmen. Ne? Also ich glaube, dass irgendwo mal zu scheitern, ist kein Untergang. Nee. Ne? Eher, viel eher kann das sogar ein Gewinn sein, dass du dann, du lernst ja daraus und daraus, aus einem Scheitern erwächst ja eine gewisse Reife, sag ich mal. Ne? Eine Weiterentwicklung von deiner Persönlichkeit.
Eine Erfahrung, die du gemacht hast.
Ja, natürlich. Du kannst auf Erfahrungsschätze zugreifen, die du sonst nicht gemacht hättest. Mhm. Und ja, manchmal schult das auch empathisch einfach total.
Klar.
Ne? Dass du dich in so eine Situation auch reinversetzen kannst und nachvollziehen kannst, was in den Menschen gerade passiert oder in welcher Lebenssituation er sich befindet. Und ich finde das auch ganz wichtig, gerade für Menschen, die irgendwie eine Führungsposition oder Personalverantwortung mal übernehmen und so. Da, gerade da sind so soziale Kompetenzen absolut gefragt. Und das ist ein Punkt, den kann man auch nicht wegreden. Ne? Ja. Aber in der deutschen Kultur bei uns ist es einfach so, dass du ja, wenn du, ich sag mal, einen Lebenslauf hast, der bunt gemischt ist, damit hast du es schon schwerer, dich zu bewerben. Mhm. Das ist einfach so.
Was ich komisch finde, weil eben der Erfahrungsschatz, also wenn ich interdisziplinär geschult bin, in welcher Form? Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich in einem Studium bin, das bereits interdisziplinär in vielerlei Hinsicht ist. Das heißt also, unterschiedliche Bereiche abdeckt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja? Also ich habe Ökonomie als auch eben Anthropologie. Das sind so zwei sehr entfernte Sterne, aber ich kann sie trotzdem irgendwie miteinander verbinden. Und solche Sachen sollte es eigentlich viel stärker noch in anderen Bereichen geben, weil das unglaublich genau den Erfahrungsschatz erweitert und auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Risikofreudigkeit erhöht. Und was Lindner auch angesprochen hatte, das aber einhergeht mit einem Wissen über die eigenen Fähigkeiten. Ja? Ich weiß, was ich kann, ich weiß, in welchem Bereich ich gut bin. Ja? Ich habe im Studium gemerkt, okay, das ist nicht mein Fall und das schon eher. Aber ich kann trotzdem irgendwie zwischen diesen beiden wechseln und sagen, okay, da muss ich mich, ich weiß, was ich nicht weiß. Das ist auch so ein wichtiger Part. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich weiß und ich weiß im besten Falle, zumindest zum großen Part, was ich nicht weiß und was ich nicht kann. Und ich glaube, das fehlt vielen, die dann eben nicht in unterschiedlichen Bereichen stärker geschult worden sind oder die eben auch mal einfach gefailt haben in Ausbildung, Studium oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen finde ich eigentlich auch immer Leute sehr, sehr interessant, die dann öfters mal das Studienfach gewechselt haben oder die einen sehr bunten Lebenslauf haben, weil die vom Weisheitsgrad teilweise auch sehr, sehr weit, also sehr, auch sehr, sehr interessanten Geschichten erzählen können und auch deutlich lockerer sind mit dem Umgang mit anderen Personen. Wenn du da so einen Personalchef hast, der eine direkte Ausbildung gemacht hat und so weiter und ist dann, weiß ich nicht, mit 23 fertig geworden, ja, und dann ist er vielleicht dann noch die Karriereleiter hochgeklettert, hat aber sonst in Anführungszeichen von der Welt nicht viel mitbekommen und der pfeift dann irgendwelche Leute da zusammen oder kickt die dann raus und hat so kein empathisches Vermögen, wie du gerade gesagt hast, oder kaum, dann hast du echt ein Problem, weil solche Leute kannst du eben im Betrieb nicht gebrauchen.
Das ist immer schwierig, ne?
Ja.
Das hast du in Parteien ja auch.
Ja, natürlich.
Die nur eine Parteikarriere anstreben, ja. Ein Studium oder eine Parteikarriere, ja, die haben halt auch keine Ahnung, wovon sie sprechen. Ja. In vielen Bereichen. Also das ist, sowas ist immer schwierig, aber da sind wir in Deutschland tendenziell, glaube ich, so ein bisschen engstirnig. Ne?
Das stimmt ja. Auch übrigens. Wir haben nur 10,5% Selbstständige. Damit sind wir im EU in der EU-Unterschicht, was Selbstständigkeit angeht. Was man als Vorteil als auch Nachteil sehen kann, aber...
Ja, wir haben ja auch eine tendenziell relativ hohe Mismatch-Arbeitslosigkeit immer. Ne? Das zeigt da auch nochmal so diese Engstirnigkeit. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann darfst du hier nur diesen Beruf ausüben.
Ja, obwohl das ja...
Auf was anderes brauchst du dich gar nicht zu bewerben, weil du kannst ja nicht.
Ja, genau.
Aber dass du vielleicht für was Ähnliches
einsetzbar bist.
Einsetzbar
genau.
Wärst.
Ja.
Ne? Keine Chance.
Weil dein Interesse irgendwie, also weil dein Hobby auch irgendwie was damit zu tun hätte,
theoretisch. Das ist in Amerika viel verbreitet. Also ich will die Amis jetzt nicht hochloben oder so, aber da...
Gerade was Arbeitsrecht angeht.
Ja, aber gerade was diesen Arbeitsmarktsektor bei denen angeht. Ja. Ne? Es ist einfach so, dass du... ja, nicht unbedingt diesen Qualifikationsschlüssel brauchst du wie bei uns. Ne? Bei uns ist es sehr, sehr eingefasst. Ne? Und dann ist es hier natürlich auch, um den Bogen wieder zu schlagen, dann auch schwierig, sich selbstständig zu machen, einfach weil das auch mit sehr hohen Risiken verbunden ist. Ne? Und ja, diese soziale Ächtung, die dazu kommt, natürlich, wenn du dann gescheitert bist. Ne?
Ja.
Das hat ja dann, geht ja meistens einher dann mit einer Pleite oder einer Privatinsolvenz. Ne? Das ist dann ja sozial, fällst du dann ja schon mal ein paar Stufen runter.
Ja.
Ne? Das wird sich jeder sehr gut überlegen, ob er das machen möchte. Ich persönlich würde mich, obwohl ich als Betriebswirt gelernt habe, auch nicht selbstständig machen. Ne? Das Risiko wäre es mir einfach nicht wert.
Was sind so Risikofaktoren in dem Bereich?
Ja, du kriegst ja, du kannst Geschäftsformen dir aussuchen, wo so eine Privatinsolvenz vermeidbar wäre. Ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt ein junges Startup-Unternehmen gründen möchtest, ne, brauchst du ja ein gewisses Startkapital. So, das hast du als junger Mensch aber im Normalfall nicht. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie 50.000 Euro auf Kante liegen.
Jetzt gerade nicht.
Ne? Ja, jetzt spontan nicht. Also 49.000 wäre noch nett, aber...
Ja, natürlich. Aber du musst ja noch deinen Maserati tanken.
Bezahlst du gleich das Wasser mit. So, aber du kriegst, wenn du jetzt zu einer Bank gehst, ne, dann kriegst du, wenn du Glück hast, einen Kredit. Ne, aber den Kredit kriegst du ja nicht auf deine Firma, sondern dafür haftest du persönlich.
Hm.
Ne, weil die wollen ja auch irgendeine Sicherheit haben. So. Und wenn du dich jetzt, hast du ein super Konzept dir ausgedacht, ne, aber du hast halt das Risiko, ne, wenn dein Konzept nicht aufgeht, ne, vielleicht hast du noch Personal eingestellt oder so, dann kann ja immer, wer weiß was passieren. So, und dann stehst du da, dann hast du einen Kredit an der Backe, den kriegst du nicht mehr abbezahlt, hast persönlich dafür gebürgt, ne, oder jemanden aus deiner Familie für dich bürgen lassen. Ne? Ja, und dann ist es Pustekuchen.
Ja.
Und das ist halt schwierig.
Dann auch Steuern und so weiter. Also das, was ich so gehört habe, so jeden Monat da riesen Steuer auf, also muss halt dauernd irgendwie auch Vorzahlungen leisten und solche Geschichten.
Das musst du halt in deinem Businessplan schon.
Ja, das ist halt aber trotzdem vor allem für Leute, die jetzt mit der Bürokratie erstmal nicht so viel am Hut haben, aber trotzdem vielleicht eine gute Idee haben. Ich glaube...
ja gut, aber reicht eine gute Idee, um sich selbstständig zu machen?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber je höher die bürokratischen Hürden sind, um das zu tun, desto weniger Leute, die wirklich eine gute Idee, desto weniger gute Ideen werden dann auch umgesetzt. Deswegen werden die guten Unternehmen wahrscheinlich eher dann bei Unternehmen habe ich gerade gesagt, gute Ideen bei Unternehmen, ja, dort realisiert in Anführungszeichen. Ja, und das heißt, wir haben eigentlich noch eine stärkere Monopolbildung als ohnehin schon. Wenn ich da so an VWI denke oder Mercedes und so weiter oder Daimler, das ist schon heftig. Ja, RWE, E.ON und so weiter. Also wirklich große Deutsche Bank sowieso, obwohl es da jetzt vielleicht nicht unbedingt um Innovationen geht, sondern um andere Sachen. Aber ich glaube, dass sich dann quasi die Innovationsfähigkeit eher in großen Unternehmen niederschlägt. Was meiner Meinung nach ein Problem ist, weil Monopolbildung ist auch aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll. Deswegen hat zum Beispiel die Schweiz in vielen Bereichen da den Vorteil, dass sie strukturell einfach mehr mittelständische bis kleine Unternehmen hat und somit quasi, wenn da mal ein Geschäftszweig wegfällt, ist das nicht so riesig schlimm. Und ich glaube, dass auch da vielleicht mehr Persönlichkeit drin steckt. Natürlich gibt es da auch große Unternehmen, da gibt es auch Monopole in Anführungszeichen, aber trotzdem ist da die Struktur deutlich flacher, würde ich einfach sagen. Du hast nicht halt so riesige Unterschiede. Oder Siemens oder wie sie heißt.
Ja, du musst es auch, also ich sehe es ganz genau, du musst halt schon gucken, dass der Mittelstand gestärkt wird, ausgebaut wird oder dass Unternehmen sich so entwickeln, dass sie dem Mittelstand zuzurechnen wären.
Ja, ja, genau.
Wir haben ja in Bochum auch Potenzial.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt mal hier so auf
von die ganzen Flächen hier, ja.
Nur dann wird das halt, werden die Flächen halt an DHL vergeben.
Wieder ein großes Unternehmen.
Ja. Was dann ja auch ein bisschen, wir vermuten, dass das ein Trick ist. dazu muss man sagen.
Ja, also es geht. Also
es
geht,
muss man erstmal die Hintergründe.
Genau, also es geht um Opel, ja. Also das ist erstmal zentral. Es geht um die Opel, Anlagen, Flächen, ja. Vom Opel-Werk, weil Opel ist ja jetzt weg. GM hat ja gesagt Tschüss und jetzt ist nur noch in Rüsselsheim, glaube ich, dann nur noch quasi. So, und wir haben jetzt hier ein bisschen Platz. Und die Frage ist, wie füllt man den? Und ein Vorschlag oder ein Plan ist, dass DHL hier so ein Lagerzentrum aufbaut,
Paketzentrum. Genau, wir sollen ein Verteilerzentrum aufbauen, wo angeblich 600 Arbeitsplätze entstehen. ist klar, also erstmal muss man gucken, wie sind diese 600 Arbeitsplätze strukturiert. Also wenn davon 400 Leute Zeitarbeiter sind,
aus dem Niedriglohnsektor, ja, super, ganz toll.
So wird es wahrscheinlich passieren, schätze ich.
Ja.
Da muss man aufpassen. Und dann ist noch die andere Begebenheit, wir haben in Bochum-Riemke noch ein Verteilerzentrum vor der Post,
ja,
von der DHL.
Oh, super.
Und dann liegt die Vermutung nahe, dass es sein könnte, dass das in nächster Zeit irgendwann mal geschlossen wird.
Das ist super. Ja, wir gehen einfach in ein größeres oder wahrscheinlich größeres Verteilerzentrum in der gleichen Stadt. Das ist natürlich super. Wir wandern einfach. Wir ziehen um. Aber es wird halt nicht als Umzug angezeigt, klar. Ja, dann gab es ja auch noch Probleme mit der Transfergesellschaft und solche Geschichten. Also ist jetzt sehr speziell. Opel kriegen wir sicherlich öfters mal als Thema nochmal. Was haben wir noch? Wir haben nochmal zurück zu Lindner. Das war das eigentliche Thema. Genau. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Und zwar, er hat gesagt, Gründungskultur ist Ausdruck des Zukunftsvertrauens einer Gesellschaft, einer Bevölkerung. Würde ich zu einem gewissen Teil zustimmen, weil wenn es quasi ein eher optimistisches Bild in der Gesellschaft gibt und das auch irgendwie so, ne, dass nicht dauernd Angst geschürt wird und solche Geschichten, sondern gesagt wird, ja, es geht bergauf, in welcher Form auch immer, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das ansteigt, aber dazu müssen auch wieder die Rahmenbedingungen stimmen. Ja? Die Rahmenbedingungen sind halt immer mit dabei. Es muss halt einfach gemacht werden, Unternehmen zu gründen. Deswegen gibt es ja solche Aktionen wie Senkrechtstarter und solche Geschichten. Und ich glaube ja, wenn man ein gewisses Zukunftsvertrauen hat, dass man dann halt auch bereit ist, ein größeres Risiko einzugehen. Und eben, wie gesagt, dazu kommen nicht nur Rahmenbedingungen, sondern eben auch die Fähigkeit. Also, dass ich mir bewusst bin, welche Fähigkeiten ich habe und somit ein Risiko eingehen kann, bewusst eingehen kann, weil ich weiß, okay, das kann ich gar nicht abdecken. Ja, also lasse ich es vielleicht eher. Oder ich gehe da rein und sage, das kann ich. Da bin ich von überzeugt, das kann ich. Und ich glaube, dass da auch wieder so ein Bildungsproblem herrscht, dass das Leuten halt nicht mehr beigebracht wird, so diese Fähigkeiten auszubauen, beziehungsweise sich darüber bewusst zu werden, welche Fähigkeiten man hat. Und somit auch kein Vertrauen in die Zukunft zu entwickeln, sondern alle immer bange, bange, bange. Ja? Was machen wir denn nur? Und am Ende dann ja, wir mit wieder Monopolbildungen zu tun haben und quasi mit, ja, mit mangelnder Innovation quasi im kleineren Rahmen.
Ja, was du angesprochen hast, Bildungssache, das stimmt.
Ne? Ist immer. Also Bildung ist halt so das Killer-Argument.
Nee, aber es ist faktisch aber so. Also ich kann das auch an mir selbst sehen. Ne? Hätte ich damals in der Schule ein paar Fächer gehabt, die mal so wirtschaftlich orientiert gewesen wären. Ne?
Beispiel dann, jetzt mal außer Wirtschaft.
Ja, aber Beispiel, ich hätte jetzt VWL mal gehabt. Hm. Ne? Das wäre ein absoluter Gewinn gewesen für mich. Hm. Das ist wirklich schade, dass ich das nicht hatte. Ich glaube, da hätte sich mein Lebenslauf ganz anders entwickelt. Ne? Ja, aber so habe ich nicht gemerkt, dass ich da eine Affinität habe. Ne? Und das finde ich halt einen wichtigen Punkt irgendwie. Das wird in unserem Bildungssystem doch sträflich vernachlässigt. Ne? Das, also wie gesagt, ich konnte gar nicht feststellen, dass ich in dem Bereich Interesse habe, weil ich nie
damit konfrontiert worden hatte.
Ja. Damit. Ne? Das finde ich eigentlich, im Nachhinein finde ich das schade.
Ja, auf jeden Fall. Auch Werken oder so, also wirklich mal handwerkliche Geschichten, wann hat man das in der Schule nochmal?
Ja, sowas ist bei uns gelaufen auch.
Ja, bei uns zum Beispiel nicht, außer in Technik, wo ich dann gemerkt habe, dass es nicht mein Fall ist. Ja, aber
habe ich beim Werken dann auch gemerkt.
Ja, aber das ist dann auch gut.
Ich werde Politiker.
Kommt doch nichts mit der Handy. Ja.
Nee, aber ich glaube, das, also klar, das wird halt auch gerne gefordert, ne, so mehr Fächer. Aber dann kommen dann halt PISA und Co. Damit bei und dann gibt es irgendwie Vergleichbarkeit und Messbarkeit. Ich glaube eigentlich, dass es sogar PISA pushen würde, wenn man nämlich auf zum Beispiel Mathematik, grundsätzliches Problemfach, nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen. Und da könnte man mit ganz, ganz interessanten Ansätzen rangehen, indem man zum Beispiel Technik damit einbindet, dass man das praxisorientierter macht. Die Frage, die in Mathematik fast immer auftaucht, vor allem in der Oberstufe, wofür brauchen wir das? Ja, und wenn man zum Beispiel Mathematik verknüpft mit Sozialwissenschaften, wie wir das jetzt sowieso schon im Studium machen, dass man sagt, damit kannst du zum Beispiel Wissenschaft betreiben, Sozialwissenschaft betreiben, Geisteswissenschaft, Sozialforschung, ganz, ganz tolle Sachen kannst du damit machen, wenn du dich dafür interessierst natürlich. Wenn man das miteinander verknüpfen würde, ich glaube, dass dann viele Leute auch mehr Interesse hätten. Dann Technik genauso, ja, Schaltung oder sowas oder Physik, ja, stärker praxisorientierter machen, einfach sehen, wie was reagiert, selber Erfahrungen machen und nicht, dass der Lehrer halt Frontalunterricht macht. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Workshop in der Uni und da sagte dann die Dozentin vorne, ja, wissen Sie was, ich habe hier ein Oberthema, suchen Sie da einfach mal im Netz, weil wir dürfen ja, ne, Laptops, das ist jetzt für die Oberstufe, war das früher halt nicht so. Gehst halt mit dem Laptop ins Netz und suchst einfach mal nach Lösungsvorschlägen zu dem Thema. Hast du was gefunden? Ja, und dann sagt die Jutzin, ja, dann stellen Sie das doch einfach mal vor. Ja, ganz simpel. Ja. Aber das war ein unfassbares Erlebnis. Ja, so ganz simpel. So einfach nur die Erfahrung zu machen, ja, ich kann erstens selber mal kurz mir selber Wissen aneignen. Also gut, das hatte ich ja schon vorher, aber dass das auch noch in so einem Unterrichtsbereich eingebettet wird, das gibt es in der Form ja nicht. Und da können digitale Medien können da echt einen Vorteil bieten, weil jeder quasi Herr über sein eigenes Wissen sein kann. Und dieses Bewusstsein überhaupt zu entwickeln, dass ich habe eine Frage, dann brauche ich nicht meinen Lehrer fragen, dann gucke ich selber nach. Ja, und dann eben Medienkompetenz oder Mediennutzungskompetenz, wie das dann auch immer schön heißt, dass man eben merkt, welche Medien sind dafür geeignet, welche nicht und warum nicht und so weiter.
Obwohl die Entwicklung ja auch dahin geht.
Auf jeden Fall, Digitalisierung der Schule.
Da gibt es gar kein Papier mehr, da hast du alle Tablet und so alles.
Ja. Aber die Lehrer sind halt meistens nicht genug ausgebildet, um das ordentlich einsetzen zu können. Ja, dann hast du halt der Lehrer, der seit 30 Jahren an der Schule ist und der hat keinen Bock mehr da auf neue Sachen. Der hat seinen Stoff und den weiß er. Und also ich habe zum Glück in der Vergangenheit in der Oberstufe eine Biolehrerin gehabt, die war zwar noch in ihrem alten Trott drin, was Unterrichtsmethoden anging, aber die hat wenigstens mal zwischendurch irgendwie Beiträge aus Wissenschaftszeitungen ausgeschnitten und uns mal präsentiert. So von wegen, es gibt neue Erkenntnisse. Aber die liebte ihr Fach auch. Die war zwar lehrertechnisch jetzt nicht so super, ja, so pädagogisch war die jetzt nicht so wertvoll, aber sie hat sich wenigstens noch damit beschäftigt. Das fehlt, glaube ich, einfach sehr vielen Lehrern auch. Auch die Zeit dafür, ja. Man hetzt da durchs Referendariat und dann gibt es dann noch die großen Prüfungen. Ich glaube, danach ist man einfach froh, ja, relativ sicherer Arbeitsplatz, obwohl das ja auch nicht mehr stimmt. Dann hast du Angestelltenverhältnis und bist nicht mehr Beamter und so. Ja, ist ja auch nicht schön. naja, gut. Also Bildung ist auch so ein Punkt, um eben Fähigkeiten auszubilden, die dann zu Unternehmensgründungen beitragen können. Dann, ja gut, er hat dann natürlich ein bisschen die SPD gebasht, ja, weil war ja auch, also Lindner, war ja klar. Ja. Wenn man Erfolg hat, gerät man in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler. Ja. Und mit dem Satz war er bei mir dann raus.
Also erstens ist meiner Meinung nach die SPD kein Umverteiler in der Form, wie ich es verstehe, nämlich dass wirklich von oben nach unten umverteilt wird. Das ist mein Verständnis von Umverteilung. Aber klar, es gibt natürlich auch noch, da gab es auch mehrere Debatten, die ich mal dazu geführt habe, da gibt es natürlich auch noch das Gegenteil, ne? Wirklich so nach, von unten nach oben, was ja jetzt in den letzten Jahrzehnten passiert ist, große Überraschung, dass das durchaus der SPD.
Ja klar, in der Aussage guckt natürlich die FDP dann.
Ja, ja, natürlich, ja, die ja gar keine Umverteiler sind. Ne? Ja, ja.
Die den Mindestlohn scheiße finden.
Genau, das geht ja nicht.
Und Entschuldigung für die Kraftausdrücke.
Ach, wir sind hier im Internet. Das
Internet darf man lassen.
Genau, der wird getrollt.
Naja, aber da ist einfach diese ganz klar, ich sag mal, nicht unbedingt anvisierte soziale
Ader.
Ja. Hashtag wirtschaftsliberal.
Ja, Hashtag kleiner Staat und solche Geschichten. Ja. Also.
Das merkt man dann schon, also es kommt bei ihnen dann auch durchaus durch. Ne?
Ja.
Wobei ich die SPD jetzt auch nicht als völlig soziale Partei.
Nein, die Zeiten sind einfach vorbei. Ja. Also seit Schröder, seitdem sie es echt verhauen haben, seit Hartz IV, seit der Privatisierung der Renten und noch ganz viele andere Sachen, die bei Rot-Grün gemacht haben. Nope.
Ja, schwierig mit den Sozen.
Ja, aber auch in anderen Bereichen wird es da halt nicht so hübsch. Ja? Also man sieht halt, dass irgendwie die konservative Seite stärker wird und somit wirklich gesellschaftliche Veränderungen, die meiner Meinung nach nötig sind, die in Zukunft anberaumt werden, dann nicht mehr stattfinden. Aber das kommt sowieso noch in weiteren Folgen, weil Janis und ich haben uns ja oft schon mal grundsätzlich über Politik unterhalten und da gibt es dann so einige Überschneidungen, wo wir dann vielleicht mal ein paar Ideen vorstellen, so ein paar Konzepte, was denn so für die Zukunft alles so nötig wird. Aber ich glaube, wir können, genau, nur noch eine Kleinigkeit. Diese Aussage am Ende von Lindners Ausraster von wegen, das hat Spaß gemacht und wo er dann einfach mit seiner Rede dann weitergemacht hat. Das war so die Symbolik für persönliches Verhältnis zwischen Politikern und auch aus unterschiedlichen Parteien und dem politischen Verhältnis zueinander. Also persönlich, also ich habe das tatsächlich von einigen Politikern immer mal wieder gehört in Vorträgen oder sowas, dass man eigentlich auch im Bundestag, ja, weiß ich nicht, da hat man vorher noch den Kollegen von einer anderen Partei angegriffen und hat ihn ideologisch auseinandergenommen und danach geht man ein Bierchen trinken. Ja, und dass man das auch nicht unterschätzen darf, dass das auch so ein Part ist, ja, dass sie alle sich irgendwie auch ein bisschen miteinander beschäftigen. Klar, einige Parteimitglieder oder einige Personen kommen da nicht so gut klar, aber dass es da auch parteiübergreifend teilweise Konstellationen gibt. Auch gerade im Bund, was Ausschüsse angeht, da gibt es teilweise ideologische Überschneidungen von Seiten, die man nicht erwartet hätte, zum Beispiel beim Bereich Netzpolitik, wo man quasi Fachidioten der Partei hat, die dann sagen, ja, ja, das ist sinnvoll. Ja? So Urheberrechtsverschärfungen im Internet ist jetzt nicht so sinnvoll. Oder, ne? Also da gibt es dann einfach Überschneidungen, die auch über Parteigrenzen hinausgehen, obwohl das sonst normalerweise nicht der Punkt ist.
Ja, selbstverständlich. Also das siehst du, also so im Kleinen siehst du das natürlich in der Lokalpolitik auch. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass von jeder Partei jeder Kacke ist. Ne? Es gibt auch einfach fähige Leute in anderen Parteien. Das ist so. Hm. Ne? Da kann nicht jeder doof sein.
Ja, aber das ist vielleicht.
Du kommst vielleicht nicht in allen Punkten mit denen zusammen. Ja. Ne? Aber ja, da gibt es auch durchaus immer Schnittmengen.
Ja.
Das macht ja Politik auch aus, irgendwie, dass du in Politik machen ist, immer einen Kompromiss finden. Mhm. Du wirst da nie deine eigene Meinung komplett durchboxen können. Das geht einfach nicht. Also du musst immer das kleinste Übel und Kompromisse. Mhm.
Wie bei der Wahl.
Ja, genau. Und da ist natürlich auch viel Show dabei.
Ja, klar.
Also diese ganzen Plenarreden und so, ne, da wird natürlich, da bashen die sich alle, ne, und hinterher dann gibt es zusammen Essen und dann sitzt man zusammen am Tisch und klönt ein bisschen rum. Mhm. Ne, das ist ja, klar ist das so. Mhm. Ne, ich unterhalte mich jetzt hier im Bezirk ja auch mit der CDU manchmal.
Ne? Nicht lang.
Ja. Also ja. Muss ich jetzt nicht heiraten.
Ja, ja, klar.
Ja, die einzigen, mit denen ich wirklich nicht rede, ist die AfD.
Ja. Ja gut, haben wir irgendwie noch sonst rechte Tendenzen im Rat oder so? Oder
jetzt weil, wahrscheinlich. Also hier
oder noch, also ja, AfD und
Pro-NRW? Pro-NRW sitzt im Rat und die NPD.
Ja gut, aber mit denen redest du ja auch nicht.
Nein.
Ja. Also sind schon drei, aber ja klar, okay.
Nö, mit denen will ich auch nicht reden.
Ja, aber genau das wird vielleicht dem Beobachter von Politik, also der dann zwischendurch mal in die Zeitung guckt und sagt, Frau Kraft hat dies gesagt, Frau Merkel hat XY gesagt, wird vielleicht einem manchmal gar nicht so klar. Ja, vor allem, wenn man solche Plenarreden hört, jetzt wie die vom Lindner, ja, dass man dann eher sagt, oh, uiuiui, da muss ja, nee, im Endeffekt, aber das wird halt nicht nach außen herangetragen, weil man will halt sagen, hey, wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben unterschiedliche Denken und da machen wir eine Trennung auf. Bitte wählt uns, nicht die anderen.
Im Prinzip, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen kritisiere. Ne?
Am Parteiensystem.
Am Parteiensystem selber. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Dass das eigentlich doof ist, dass man immer dieses Gegeneinander forciert. Ne, und da inhaltlich sich dann auch ein bisschen bremst.
Ne? Ja.
Ich habe ja manchmal so gewitzelt, dass ich es gar nicht schlecht finde, wenn wir einfach die Lobbyisten direkt wählen würden. Aber im Prinzip finde ich die Idee gar nicht so blöd.
Ja, aber ich glaube, Netzpolitik.org hat nicht genug Lobbyisten dafür.
Ich glaube schon, dass sie
mobil sind. Nee, aber für die Ressourcen nicht. Ja. Also, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, also, ja. Ja, im Prinzip müsstest du das so aufstellen, dass du wirklich Themen wählen könntest. Ne?
Ja, aber das funktioniert halt nicht. Also von der Idee her wunderbar. Ja, von der Umsetzung, aber es ist halt alles schwierig. Aber da kommen wir vielleicht später noch drüber. Aber dieses Gegeneinander, da kommen wir nämlich jetzt nochmal wieder zur Kommunalpolitik, aber versuchen das jetzt mal ein bisschen größer auch aufzubauen, nämlich unsere OB-Wahl in Bochum. Warum ist sie jetzt gerade relevant oder interessant? Da bist du ja drin.
Ja, richtig. Bei uns steht dieses Jahr die OB-Wahl an.
Warum? Also wie? Also ist es nochmal speziell, ja, von der Kommunalwahl oder ist es davon getrennt?
Das ist in der Tat interessant. Also letztes Jahr war ja erst Kommunalwahl, ne? Und bei uns fällt die OB-Wahl mit der Kommunalwahl nicht auf einen Termin, weil sich das mal verschoben hatte. ja, und unsere amtierende Bürgermeisterin,
Frau Dr. Ottilie Scholz,
richtig, hat sich dagegen entschieden, schon früher den Hut in den Ring zu werfen, also bei der Kommunalwahl. Und deswegen steht uns jetzt eine OB-Wahl dieses Jahr ins Haus, die natürlich auch ein bisschen Geld kostet.
Natürlich.
Also ich glaube so 600 oder 700.000 Euro kostet so eine Wahl.
Ja, darf man nicht unterschätzen.
Ja, gegen andere Sachen, die wir aus dem Fenster schmeißen, sind das Peanuts.
Schön.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Kleine Randanekdote bei dieser Geschichte in der Schweiz.
Ja.
Du erinnerst dich daran?
Nee, was denn? Es gibt mehrere Geschichten in der Schweiz.
Wie waren da nochmal? Die haben genau, die haben ihre eigene Währung vom Euro entkoppelt.
Ach so, ja.
Die vorher gekoppelt und haben die...
Aber das haben sie ja nicht direkt demokratisch gemacht, wie sonst meistens irgendwie...
Ja, die haben das ja plötzlich...
Die Schweizer Notenbank hat gesagt, ist nicht
national. Genau. So, dadurch ist passiert, dass die Zinsen... Okay, die sind total in die Höhe gegangen.
Ach so.
In der Schweiz.
Okay, ja.
Also, und die Stadt Bochum hatte Kredite in der Schweiz aufgenommen, weil die Zinsen so niedrig waren, weil ja die Währung von denen war in den Euro gekoppelt.
Ja, klar, kann ja nichts passieren.
So, ja, die gingen dann alle in die Höhe. Und das hat die Stadt, ich meine, 30 Millionen Euro gekostet. Auf einen Schlag. So einfach. Ne? So, jetzt hofft man auf Besserung.
Ja. Liebe Schweizer, wenn ihr das hört, bitte koppelt den Euro wieder an den Franken.
Ja, gleichzeitig haben die RWE-Aktien, die Stadt Bochum besitzt, auch enorm an Wert verloren. Ungefähr 30 Millionen Euro, also insgesamt haben wir 60 Millionen miese gemacht innerhalb von einer Woche.
Wow.
Also wie gesagt, die OB war Peanuts, bezahlen wir aus der Hosentasche.
Ja, genau. Und Portokasse.
Ja.
DHL kann uns da ja helfen.
Naja, aber um auf die OB-Wahl zurückzukommen, das wird ganz interessant. Also der SPD-Kandidat ist schon klar, das wird der Herr Eiskirch sein.
Hast du da irgendwie mehr Wissen darüber, was für eine Type das ist?
Ja, also für mich ist der sehr glatt, sag ich mal.
Ja.
so ein typischer Politiker halt, ne? Also, Politikerkarriere, hat irgendwann mal was studiert und dann abgebrochen.
Ja, das ist tatsächlich typisch, ja.
Das war für die SPD im Landtag in NRW und ja, schüttelt viele Hände.
Ja, mal gucken.
Also da muss man auch zu sagen, deswegen ist er auch stark umstritten.
Ne? Weil er zu viel Hände schüttelt.
Nee, weil er einfach nicht qualifiziert ist.
Wie alt ist er jetzt?
Was heißt er ist relativ jung, er ist, keine Ahnung, keine 40, weiß ich nicht. Hm. Ehrlich gesagt, muss ich mit umwissen.
Ein junger Bürgermeister. Hm.
Aber was feststeht, ist, die Ottilie Scholz, Frau Doktor,
ja,
hatte Verwaltung mal studiert. Auch ja, zu Ende studiert.
Immerhin.
Und hatte das gelernt und eine Oberbürgermeisterin ist eine Chefin oder ein Chef von einer Verwaltung.
Ja.
Dann sollte man dann vielleicht auch drauf haben.
So ein bisschen zumindest.
Sag ich jetzt mal so salopp. Finde ich schwierig, dann jemanden aufzustellen, der da kommt, keine Ahnung. Aber gut, ist jetzt so.
Mhm.
Wird uns wahrscheinlich blühen, weil tendenziell ja immer die SPD gewählt wird.
Ja, super.
Ja.
Aber was gibt es denn für Alternativen?
Alternativ wird es spannend. Also bis jetzt ist klar von den Freien Bürgern, ja, keine Chance auf Erfolg, aber wird es der Lücking sein. Nicht weiter spannend, aber spannend ist, dass Wölfi antritt.
Also Wölfi, Wolfgang, wie heißt er mit vollem Namen?
Wendland.
Wendland, genau.
Das ist der Sänger von der Punkband Die Kassierer.
Ja.
Hat damals die APPD mitgegründet.
Okay.
Und war dort auch Kanzlerkandidat.
Die außerparlamentarische Partei, oder? APP? Nee.
Sagt dir das nichts?
Nee.
Bist du zu jung für, ne?
Ja, Entschuldigung, also deswegen ist das
vielleicht. APPD war die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
Pogo? Ja, ja, sehr hübsch.
Und die sind mit dem Slogan angetreten: Arbeit ist scheiße. Also, ja, Wölfi kennt man auf jeden Fall.
Ja, gut, die Kassierer ist halt nicht nur Punkband, sondern die kennt man vielleicht unter anderem von Titeln wie Blumenkohl am Pillemann.
Richtig, Sex mit dem Sozialarbeiter.
Genau, und.
Das Schlimmste ist, wenn man Bier alle. Ja. Das ist ein großartiger Hit.
Also die sind durchaus
Geschmackssache.
Ja, die kommen aus Wattenscheid nebenbei bemerkt. Da ja, werden natürlich jetzt viele Wattenscheider aufbegehren. Was? Sind es doch kein Bochumer und bla bla. Also egal.
Ja, aber Wölfi ist schon
ist eine Nummer
dafür, dass richtig, er sich auch gerne mal auf der Bühne entkleidet.
Ja, auch, ja.
Ja, auf jeden Fall tritt er an hier als Oberbürgermeisterkandidat, muss noch Unterschriften sammeln, aber die wird er locker zusammen.
Ja, ja, sind nur ein paar hundert.
Facebook schon gemerkt, er hat wohl eine sehr große Fanbase, der hatte innerhalb von einem Tag irgendwie 6000 Likes oder so, also mehr als die ganze SPD-Fraktion zusammen.
Schön.
Ja, und spannend ist eigentlich, dass der ja politisch gar nicht so falsch ist.
Heißt, also.
Also Wölfi selber, der war als parteiloser Kandidat für die Linke in Wattenscheid 5 Jahre lang in der Bezirksvertretung.
Ah ja, ja, also er hatte also schon Parteierfahrung.
Ja. Ja, also ja, der war nicht selber
also, Partei. Ja, gut, politische Erfahrung so.
Ja, genau. Mhm. Also er hat auch wirklich ernsthaft wohl Politik gemacht und tritt ein für so Sachen wie Transparenz, dann hat er sich auf den Fahnen geschrieben. Ne?
Ja, auch wenn er sich entkleidet, ist ja, das sehr transparent.
Ja, findet das Musikzentrum doof und, und will halt ja, auf Freiflächen so, also im Prinzip auch so piratige Themen, sag ich
ja, ja, mal. Oder teilweise auch anarchistische Tendenzen im Sinne von hier so Freiräume schaffen. Ja, obwohl die auch teilweise aus sozialer.
Das ist, glaube ich, relativ bodenständig. Ne?
Mhm. Ja, ja, ja.
ja, das wird sehr spannend. Also ich bin mal gespannt, wie sich der Wahlkampf so entwickelt. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden, mhm, glaube ich. Muss man mal weiter verfolgen,
ja,
wie das so aussieht. Vielleicht kann er ja sogar einem Kandidaten gefährlich werden.
Ja.
Man weiß es nicht, ne?
Ja, ja, klar.
Aber, ja, das wird man sehen. Ja, ich glaube, alle anderen Parteien werden auch einen Kandidaten aufstellen.
Klar, einfach nur, damit die dann interviewt werden können, damit die auch in der Presse stehen.
Ist ja,
klar.
Das macht ja auch Sinn.
Ja, sicher.
Also, warum denn nicht? Ist zu so Wahlkampfveranstaltungen nicht eingeladen und es geht ja auch so ein bisschen darum, seine Position da auch nochmal zu vertreten.
Genau.
Und vielleicht Inhalte platzieren zu können, die einem wichtig sind. Mhm. Ne? Oder sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht nur bei den Wählern, sondern auch bei den anderen Parteien. Ne? Ist nicht zu verachten. Allerdings wäre es hübsch gewesen, vielleicht, wenn die Oppositionsparteien sich auf einen unabhängigen Kandidaten einigen können.
Damit sie dann quasi die ganzen Stimmen vereinen können, aber man macht dann lieber Parteipolitik.
Richtig.
Ja. Wie so oft, ja.
So ist das. Ja, genau.
Ja, so, und also wäre das vielleicht eine Möglichkeit, quasi noch dann ja, ein bisschen Stress, also ein bisschen Publicity, ein bisschen Aufmerksamkeit einfach reinzukriegen, weil mal jemand Besonderes bei der OB-Wahl dabei ist oder jemand Bekanntes, der außerhalb von Politik jetzt vielleicht, also nicht durch die Politik bekannt ist, sondern...
Ich finde das im Prinzip ja auch nicht verkehrt, dass da mal so ein bunter Vogel den Laden mal aufmischt.
Ja.
Ne? Also ich finde, das zeigt auch so ein bisschen diese Absurdität dieser Wahl auch. Ne?
Ja.
Also im Prinzip ist sowieso klar, dass der SPD-Kandidat gewinnt.
Ja, ja. Aber man wollte es erstmal noch nicht so ganz haben.
Ja, und dann bringt man halt so einen Spaßfaktor mit rein.
Ja.
Das ist ja im Prinzip so wie die Partei zu wählen.
Ja.
Finde ich im Prinzip nicht schlecht.
Mhm.
Das ist so ein satirischer Faktor, der da drin ist.
Und vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, also wie gesagt, in Island gibt es das in der Form, gab es das in der Form auch, wo ein Satiriker im Endeffekt gewonnen hat und der hat da ordentlich aufgemischt. Also der hat das auch politisch ganz ordentlich umgesetzt, weil er hatte zwar eine Partei, aber er war dann Bürgermeister von Reykjavik und hat da unfassbare Umstrukturierung stattfinden lassen. Gut, Island ist auch nochmal ein anderes Flättchen, weil da leben halt nur 300.000 Leute. Aber naja, also trotzdem nicht ganz uninteressant. Und ich glaube, dass Satiriker meistens auch mehr, also sich vielleicht ein bisschen mehr einen Kopf drum machen, was denn ihre Handlungen ausführen am Ende des Tages oder was ihre Handlungen bedeuten. Und ich hoffe mal, dass das vielleicht auch in so einer OB-Wahl sich irgendwann niederschlägt. Ist aber egal, ob da erstmal Publicity. Und die haben ja auch über, also die Zeit hat, glaube ich, darüber berichtet, die FAZ, die Welt oder so. Also
sogar Sat.1.
Ja, ja, also Riesending.
24, glaube ich.
Ja, ja, ganz, also ja, gut, es ist vielleicht gerade auch wieder Nachrichtenloch, ne? Es wäre kein Anschlag oder sowas passiert, was man irgendwie hochhalten müsste, wo es wieder irgendwie...
Ich glaube, das ist tatsächlich aber auch interessant.
Ja, sicher ist es, ja, ja, klar. Deswegen, mal gucken. Also war ja auch mit Sonneborn, war das ja damals auch, als er dann zur EU, hallo, ja, ich komme jetzt hier meine 485 Euro abholen und kann dann wieder nach Hause gehen. Ja, ich bin EU-Abgeordneter. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir, glaube ich, erstmal am Ende. Wir werden sicherlich nochmal einen Nachruf starten. Wir werden auch einen kleinen, wir werden, ja, mal gucken, was wir noch so, in Zukunft haben wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Themen. Wenn ihr noch irgendwie Vorschläge habt für Themen oder so, schickt sie an dennis@theradius.cc oder, ja, bis auf Twitter mit
Twitter, Jannis463,
ja.
Da kann man mich drauf.
Mit Doppel-N und J.
J-A-N-N-I-S.
Genau.
463, gerne followen.
Ja, und dann kann man dich darüber erreichen und da mal Fragen stellen oder so. Und ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr irgendwie Ansätze habt. Wie gesagt, unsere Meinungen sind auch nicht in Stein gemeißelt. Ja? Also wir verändern fast täglich, wöchentlich unsere Meinungen, weil wir uns ja weiterbilden und so weiter. Deswegen tragt es uns nach, wenn wir jetzt vielleicht in einigen Bereichen vielleicht Meinungen vertreten, die nicht eure sind. Aber das kann sich ja ändern. Vielleicht könnt ihr uns mit guten Argumenten überzeugen. Und ansonsten sprecht einfach ein bisschen mit und abonniert den Podcast.
Ja, hat Spaß gemacht, ne?
Finde ich auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und man hört sich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und dieser Podcast steht vollständig unter Creative Commons Namensnennung Deutschland Lizenz 4.0. Die Sounds für Intro und Co. haben wir von freesound.org, von den Usern Cylon8472, Eumaldonado und Dragon Phoenix.